Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich. Über diesen heutigen Sonntag, über diese neue Woche ist ein Wort aus Johannes 10 geschrieben und das wird sogar später wunderbar passen zu dem, was wir hören bei der Predigt. Erbarmener Erklärung der ersten Teiles. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Mit diesem Wort möchte ich Sie alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Ich habe auch den Eindruck, dass wir heute viele Gäste haben, auch aus anderen Gemeinden, seien Sie alle ganz, ganz herzlich willkommen. Und wenn bei uns, wie gerade am Anfang vor dem Orgelstück, ein Intro erscheint, das Sie sehen konnten, dann ist das immer ein Zeichen auch, dass dieser Gottesdienst im Livestream jetzt gezeigt wird. Und so möchte ich auch alle herzlich begrüßen, die uns hier zusehen oder vielleicht dann noch etwas später dann einschalten und dann hier Gäste sind bei diesem Gottesdienst. Seien Sie alle ganz, ganz herzlich willkommen. Heute beginnt die Predigtreihe zu den 6 Thesen der Erbarmener Erklärung. Verabschiedet Ende Mai 1934 in Wuppertal-Barmen bei der Bekenntnissynode. 1934, das ist das Geburtsjahr meiner Eltern. Die würden, wenn sie noch leben würden, beide dieses Jahr 90 Jahre. Bis heute ist aber diese Auseinandersetzung mit der Nazi-Ideologie, auch die theologische Auseinandersetzung, hochaktuell. Wir merken das gerade in den letzten Jahren wieder ganz, ganz neu. Und von daher lassen Sie uns hier mitnehmen heute. Wer sagt Erbarmener Erklärung, vielleicht schon mal gehört. Wir finden sie als Faksimile im Ausgang. Wer sie mitnehmen möchte, ich weiß nicht, ob es dann ganz reicht. Wir haben auch im Gemeindehaus noch einige liegen. Das ist wunderschön. Das hat der Heimatverein in Burbach drucken lassen. Da steht man, hat man dann die 6 Thesen drin, die erste davon steht ja heute im Mittelpunkt. Auch die Mitwirkenden stehen da drin, 138 Leute, die meisten werden uns sicherlich nicht bekannt sein. Manche Namen schon, wie Karl Barth, Bodel Schwingk, Pastor Bethe damals, Martin Niemöller oder der Bundespräsident Gustav Heinemann, der spätere war auch dabei. Aber auch, und das ist für mich so, Ludwig Steil, der war Pastor in der Gemeinde, in der ich mein Vikariat in Wanne-Eickel gemacht habe. Also von daher hochinteressant und dazu einführen. Heute wird uns Peter Thomas Stuberg als Superintendent, der heute unser Gast ist, und wir danken schon mal jetzt ganz, ganz herzlich, sind ganz gespannt auf die Predigt, die ja als Predigtreihe beginnt, nicht die ganze Veranstaltung. Die hat ja schon am Donnerstag begonnen und da verweise ich nochmal, da kommen ja noch einige Sachen mehr. Neben den Gottesdiensten sind ja noch einige Veranstaltungen. Da kann man das dann hier dann nachlesen oder bei uns auch in den Gemeindebrief. Darauf möchte ich auch gerne hinweisen. Und dann freue ich mich natürlich ganz besonders, dass wir auch diesen Gottesdienst musikalisch umrahmen dürfen mit dem Singkreis Hickengrund. Ich werde nur sagen, unter der Leitung von Anusch, denn selbst alle aus dem Chor sagen, der Nachname ist so schwierig auszusprechen. Wir sagen auch nur Anusch, also ich nehme es mir auch mal so. Herzlich willkommen, Sie sind, glaube ich, zum ersten Mal heute hier in der Kirche. Mit dem Chor, nicht der Chor selber, aber Sie dann in der Funktion, seien Sie auch herzlich willkommen. Wir freuen uns schon auf euren Beitrag und das, was dann ist. Und der Thilo begleitet uns ja dann bei den Gemeindeliedern. Auch ein herzliches Willkommen. Ja, ein paar Dinge gibt es noch zu sagen, die jetzt diese Woche betreffen. Erstmal zur Kollekte. Wir machen irgendwo dazwischen, das werde ich dann ansagen, immer ein kurzes Musikstück, dabei sammeln wir den Opferbeutel ein. Wir haben den bestimmt zur Unterstützung von Freizeitmaßnahmen unserer Jugendlichen, die ja in diesem Jahr stattfinden, aber auch Konfirmanden, um die einfach auch möglichst so zu halten, dass sich das alle Familien ermöglichen können. Das ist der Opferbeutel. Und am Ausgang die Kollekte ist von der Landeskirche festgelegt für diakonische Jugendsozialarbeit. Gibt ja viele, viele Menschen, auch Jugendliche, die unter viel Unrecht und Ungerechtigkeit auch leiden müssen, die einfach familiengemäß da sind. Und für verschiedene Projekte ist das hier bestimmt. Wir selber laden ein, natürlich hier in unserer Gemeinde zum nächsten Abendmahlsgottesdienst, nächsten Sonntag in Lützeln um 10 Uhr. Dann verweise ich auch darauf nochmal, am Samstag findet ja unser Mitarbeitertag statt. Nach längerer Zeit mal wieder von 10 bis 16 Uhr hier im Gemeindehaus. Zu Gast ist Kuno Klinkenborg. Jetzt nennt sich das ja Oikos Dortmund, früher Amt missionarischer Dienste, der mit uns so ein bisschen das Thema anpacken möchte, Gemeinde gestalten in Zeiten der Veränderung. Bitte wegen des Mittagessens nochmal, wir haben schon eine ganze Reihe Anmeldungen, aber wer noch dazukommen möchte, es ist auch wirklich offen, auch für Interessierte, nicht nur für Menschen, die eine Gruppe leiten oder so, dann mag man gerne noch dazukommen, sich aber bitte wegen des Mittagessens anmelden bis zum 16.04., bis zum Dienstag. Und wir haben dort eben auch eine Kinderbetreuung. Da haben sich schon einige Mitarbeiter mit Kindern angemeldet, dass das auch möglich sein kann, für Familien mit Kindern auch teilzunehmen. Donnerstag laden wir zur Bibelstunde ein und dann, wie gesagt, ich habe ja darauf schon hingewiesen, ich möchte nur auf zwei Sachen hinweisen, die jetzt kurzfristig sind. Das ist ja einmal nächsten Sonntag, wen das interessiert, ist dann in Burbach, geht es dann mit der zweiten These um 10.15 Uhr weiter. Da wird Jochen Wahl die Predigt zu halten. Und am Donnerstag, 25.04. schon mal als Hinweis, findet eine Podiumsveranstaltung, ein Podiumsgespräch statt im Gemeindehaus Burbach. Burbach-Hickengrund unter dem Hakenkreuz, ein ganz, ganz spannendes Thema, abends 19.30 Uhr. Nach diesem Gottesdienst laden wir herzlich ein zum Kirchcafé drüben im Gemeindehaus. Und wäre auch schön, wenn noch viele auch bleiben könnten. Freude und Leid liegen oft beieinander. Wir mussten oder müssen noch Abschied nehmen von einem Gemeindeglied aus unserer Gemeinde. Verstorben hier aus Niederdresselndorf ist Wolfgang Schleich im Alter von 81 Jahren. Zuletzt wohnte er oben bei Bremen, in der Nähe der Tochter. Und da findet am Dienstag um 13.30 Uhr die Beisetzung statt, hier auf dem Friedhof in Niederdresselndorf. Dienstag 13.30 Uhr. Leben wir dem Herrn, so heißt es in Johannes 14. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Guter Vater im Himmel, wir wollen dir besonders jetzt auch Wolfgang Schleich anbefehlen, deiner Gnade, deiner Liebe. Wollen dich aber jetzt besonders bitten für seine Familie, für seine Töchter, für die Enkelkinder, für Urenkel und alle, die so sich mit ihm verbunden wissen, ob als Angehörige, als Wegbegleiter. Wollen dich bitten, dass du sie in dieser Zeit der Trauer in besonderer Weise begleitest und ihnen nahe bist. Amen. Nun lassen Sie uns beginnen mit dem ersten Lied. Wir haben die angegeben oben über einem Beamer. Sollte jemand ein Gesangbuch dabei haben, könnte er es auch aufschlagen, dann wäre es die 447. Wir singen die vier Strophen, die dort angegeben sind. erbarmener Erklärung werden wir erinnert an Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird und dass er das eine Wort Gottes ist. Von daher möchte ich jetzt Worte aus Psalm 119 Sie einladen, mit mir zu sprechen. Sie sehen, das ist nur ein kurzer Abschnitt aus dem längsten Psalm der Bibel, aus dem Psalm 119. Man könnte ihn im Wechsel sprechen, aber der ist so kurz, dass ich Sie einladen möchte, diese paar Verse mit mir gemeinsam zu sprechen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Stärke mich, dass ich gerettet werde. So will ich stets Freude haben an deinen Geboten. Wir neigen uns zum Gebet. Ja, guter Vater, das ist doch wirklich ein Geschenk, dass du uns dein Wort gibst, dass du uns Orientierung gibst, dass du uns ja eine Ausrichtung schenkst für unser Leben, für unseren Glauben. Und so lass uns doch heute auch dein Wort hören. Lass es doch immer wieder uns auch hören, als Menschen, die es für sich auch hören, nicht nur für andere, sondern dass wir selber hören, was du uns zu sagen, was du uns durch dein Wort zeigen willst, auch für unsere Situation heute in einer Welt, in der es so viel Bedrohung gibt. So kommen wir zu dir. Du hast versprochen, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Und damit wollen wir jetzt auch rechnen in diesem Gottesdienst. Jetzt segne du uns. Amen. Wir werden jetzt zwei Chorlieder hören und dazwischen dann die Schriftlesung. Wir müssen nur ein klein wenig den Tisch jetzt zurück tun.
Johannes 10, die Verse 1 bis 11. Jesus redet über sich selbst, das Gleichnis vom Hirten und den Schafen. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer nicht durch das Tor in den Schafstall geht, sondern anderswo einsteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirt der Schafe kommt immer durch das Tor. Der Wächter vom Tor öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her. Die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Aber einen Fremden werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Dieses Gleichnis erzählte Jesus den Pharisäern, aber sie verstanden es nicht, was er ihnen damit sagen wollte. Jesus redet über sich selbst, das Gleichnis vom Tor zu den Schafen. Jesus begann noch einmal: Amen, Amen, das sage ich euch, ich bin das Tor zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin das Tor, wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Ich bin gekommen, um den Schafen das Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle.
Oh.
Ja, danke schön. Ich merke, heute ist ein bisschen Bewegung drin. Da soll mal einer sagen, es gibt keine bewegenden Gottesdienste mehr. Also ich bin daher richtig in Form, wenn ich will dann auch alles umräumen. An dieser Stelle sprechen wir normalerweise das Glaubensbekenntnis. Ich möchte das gerne heute so halten, dass wir die erste These aus dieser Bekenntnisschrift mittlerweile miteinander als Glaubensbekenntnis sprechen. Wer das Gesangbuch aufschlägt, der findet ja nicht nur den Hinweis, dass es ein bedeutendes Lehrzeugnis des 20. Jahrhunderts ist, sondern in der reformierten Kirche auch das Rang der Bekenntnisschrift hat. Sicherlich ist es da nur eine These, ein Ausschnitt aus unserem Bekenntnis, aber vielleicht macht uns das auch in den nächsten Wochen das ganz besonders bewusst, welch ein Schatz auch in diesen 6 Thesen steckt. Und so möchte ich Sie einladen, wir finden das gleich auch den Text auf dem Beamer, dass ich die Einleitung lese und dann ab These 1, dass wir das dann gemeinsam als Bekenntnis sprechen und soweit wie möglich uns dann auch wie sonst beim Glaubensbekenntnis dazu erheben. Ich leite aber erstmal kurz ein. Da heißt es dann, wir bekennen uns angesichts der die Kirche verwüsten und damit auch die Einheit der deutschen evangelischen Kirche springenden Irrtümer der deutschen Christen und der gegenwärtigen Reichskirchenregierung, so sagte man damals, zu folgenden evangelischen Wahrheiten. Und nun die These 1 als gemeinsames Bekenntnis. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er selig werden. Jesus Christus spricht, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Wort anerkennen. Wir nehmen Platz, hören jetzt ein Musikstück, sammeln dabei den Opferbeutel ein und wenn das Musikstück endet, freuen wir uns auf die Predigt.
Da sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Vers aus dem Johannesevangelium noch einmal zu hören. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder. Ich bin die Tür. So jemand durch mich eingeht, der wird selig werden. Erfülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe noch seinen aufrechten und irgendwie stolzen Blick gut in Erinnerung, wie seine Augen leuchten, als er mir seinen roten Ausweis zeigt. Der rote Ausweis mit Frakturschrift gedruckt. Und da steht drin, Mitglied der Bekenntnisgemeinde, das war damals Iserlohn Grüne. Der ältere Herr, der er damals schon war, war als Jugendlicher in die bekennende Kirche eingetreten und dieser Ausweis bezeugte es, dass er Mitglied ist in dieser Kirche, die von der Reichskirche nicht anerkannt war, aber die eine breite Verbreitung immer breiter gefunden hatte und die gesagt hat, wir sind die richtige, wahre evangelische Kirche. Ich war als junger Pastor 1989 in eine Kirchengemeinde gekommen, die zur bekennenden Kirche gehört hat. Und ich muss gestehen, der Respekt wuchs von Tag zu Tag immer stärker. Denn hier ist deutlich geworden, wer in dieser Gemeinde seinen Dienst tut, muss in ziemlich große Schuhe eintreten. Und ich war nicht sicher, ob das meine Schuhgröße ist. Ich habe viel gelernt, viel empfangen und hatte hohen Respekt, zunehmend mehr, vor dieser Gemeinde, in der ich 1989 meinen Dienst begonnen habe. Was war passiert? Es war nicht nur der damalige Pastor, der sich zur bekennenden Kirche gezählt hat, sondern wie weithin in Deutschland, es war eine Bewegung der Gemeinden, der Gemeindeglieder, also Sie alle plus Pastor, Sie sagten, wir sind Gemeinde, Gemeinde Jesu Christi. Es war provoziert worden, dieses Bekenntnis in dieser Gemeinde, die damals mindestens sich mit 150 Menschen zum Gottesdienst versammelten, mindestens, wenn nicht mehr. Die Barmer Theologische Erklärung war gerade druckfrisch herausgekommen, als diese Mitgliedsausweise ausgefüllt worden sind. Der sogenannte Pfarrernotbund war gegründet worden von Martin Niemöller, weil der Arierparagraf, der sogenannte, auch bei den Pfarrern eingesetzt werden sollte. Und damit wären manche aufgrund ihrer jüdischen Herkunft aus dem Dienst entlassen worden und wurden es auch. In 14 Tagen war dieser Pfarrernotbund auf 7000 Pfarrer angeschwollen. Die deutschen Christen hatten bei der Presbyteriumswahl, so hätten wir es heute genannt, die Mehrheit erreicht. Und nun versuchten sie, die Kirche umzukrempeln. Mehr noch, sie wollten die Macht in der evangelischen Kirche an sich reißen. Und das machten sie auch noch gleichzeitig, indem sie den Inhalt der Nazi-Ideologie in die Kirche eingetragen haben. Sie wollten, dass Adolf Hitler die messianische Gestalt ihrer evangelischen Kirche wird. Das Führerprinzip, einer sagt, alle folgen, sollte in die evangelische Kirche eingeführt werden, die bekanntermaßen von unten, von den Presbyterien, demokratisch regiert wird. Und das griff in das inhaltliche Gewebe, nicht nur in das Selbstverständnis ein. Denn sie sagten nicht nur, fortan ist Reichsbischof Müller sozusagen der deutsche Papst, sondern sie maßten sich an, auch noch in die Inhalte des Glaubens einzugreifen. So sagte man, die Lohnmoral der Juden solle aus dem Gottesdienst getilgt. Das schwächliche Christusbild soll durch einen heldischen, fast arischen Christus ersetzt werden. Ich zitiere einmal, ich habe es mir nicht aufschreiben wollen, es reicht, wenn man es liest, muss man wirklich sagen. Wie jedem Zitat deutsche Christen, Richtlinien der deutschen Christen aus Thüringen, in Thüringen vom 11.12.1933, Zitat, wie jedem Volk, so hat auch unserem Volk der ewige Gott ein arteigenes Gesetz eingeschaffen. Es gewann Gestalt in dem Führer Adolf Hitler und dem von ihm geformten nationalsozialistischen Staat. Dieses Gesetz spricht zu uns in der aus Blut und Boden erwachsenen Geschichte unseres Volkes. Wir erkennen also im Alten Testament den Abfall der Juden von Gott und ihre Sünde darin. Diese Sünde wird vor aller Welt offenbart in der Kreuzigung Jesu. Von daher lastet der Fluch Gottes auf diesem Volk. Das Alte Testament sollte aus dem Gottesdienst gestrichen werden. Und zu guter Letzt ein letztes Zitat. Wir fordern, dass eine deutsche Volkskirche ernst macht mit der Verkündigung der von aller orientalischer Einstellung, Entstellung gereinigten, schlichten Frohbotschaft und einer heldischen Jesusgestalt als Grundlage eines artgemäßen Christentums, in dem an die Stelle der zerbrochenen Knechtsseele der stolze Mensch tritt, der sich als Gotteskind dem Göttlichen in sich und in seinem Volk verpflichtet fühlt. Zitat Ende. Das reicht. Das war nicht nur plump, dumm war es eh, es war vor allem unbiblisch. Und das brachte tausende Menschen gegen die deutschen Christen auf. An ihrer Spitze formulierten es Karl Barth, Hans Asmussen, Thomas Breit. Sie lieferten damals den Text der Erklärung, der Barmer theologischen Erklärung, die 1934 in einem atemberaubenden Tempo zur Synode zusammengetreten war. Ich frage mich immer, wie das eigentlich möglich war. Es gab kein Internet. Es war vielleicht die Telefonkette, die funktionierte. Aus ganz Deutschland kamen jetzt Leute zusammen, die sich als Synodale aufstellen haben lassen, auch ohne synodale Bevollmächtigung oft. Es muss atemberaubend gewesen sein, wenn ich so daran denke, wie lange unsere Anhörungsverfahren heute manchmal dauern. Das beeindruckt mindestens nicht nur einen Superintendenten. In Barmen-Gemarke wurde die Barmer Theologische Erklärung vor 90 Jahren im Mai 1934 angenommen. Sie gilt noch bis heute. Wir werden als Pastorinnen und Pastoren bis heute, heute Nachmittag habe ich es wieder, eine Ordination darauf ordiniert, auf dieses Bekenntnis. Zwar kann man sie erklären als Dokument ihrer Zeitgeschichte, dass sie 1934 entstanden ist. Aber wer über sie nachdenkt und sie meditiert, und das tun wir ja in der nächsten Zeit, merkt, dass sie weit über die Entstehungszeit hinausreicht. Sie ist nicht nur ein historisches Dokument, sie ist ein Bekenntnis auch für unsere Tage. Denn sie sagt ja schon in der ersten der sechs Thesen, eines ist für Christenmenschen nie und nimmer, egal zu welchen Zeiten, nicht verhandelbar. Und das ist Jesus Christus. Er steht im Mittelpunkt und ist Grundlage unseres Glaubens als Mensch gewordener Gott, der Gott auf die Erde gebracht hat und ihn stellvertretend zu den Menschen getragen hat und stellvertretend für uns unseren Tod und unsere Gottesferne gestorben ist und auferstanden ist, stellvertretend für uns und für ihn. Er ist nicht verhandelbar für Christenmenschen. Darum noch einmal der Text, den wir gerade gesprochen haben. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. So sind die Thesen alle gebaut. Ein biblisches Wort zu Anfang, dann eine Positivaussage und eine Aussage, die sich gegen anderes widersetzt. Darum verwerfen wir die falsche Lehre, als könnte und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte und Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Sie erinnern sich gerade an das, was die deutschen Christen in Thüringen beschlossen hatten. Adolf Hitler als Mensch gewordene Gotteserscheinung in der damaligen Zeit. Nein, niemals. Jesus Christus, nicht verhandelbar. Gott ist nicht zu erfahren, das gilt für alle Zeiten, in Stimmungen, in Massenveranstaltungen, in Gefühligkeiten, in dem Eindruck, dass ein fehlbarer Mensch ihn auf die Erde trägt. Wer manche Christenmenschen in Amerika gehört hat, als Donald Trump das erste Mal und hoffentlich letzte Mal gewählt worden ist, wird sich verwundert die Augen und Ohren gerieben haben, dass sie in ihm sozusagen den Boten Gottes für Amerika entdeckt haben. Mit Barmen wäre das nicht passiert, glaube ich. Die Synode hatte über diese These zwei Texte des Johannesevangeliums gestellt, in denen Jesus im Bild beschrieben wird, als Weg, Wahrheit und Leben und als Tür, sowie als guter Hirte der Schafe. Daraus erklärt für sie, Jesus Christus ist das eine Wort Gottes. Also nicht Stimmungen, nicht geschichtliche Wellen, nicht fehlbare Menschen, sondern wer Gottes Wesen, wer seine Liebe, wer seine Gnade und Freiheit erkennen, verstehen, überhaupt nur ahnen will, der kann sie nur im Vertrauen, und zwar im Vertrauen, das einen Preis hat, im Vertrauen und im Gehorsam. Also, der kann ihn nur erfahren in der Beziehung. Ich vertraue, ich gehorche, ich nehme ihn an, ich folge ihm nach. In der Beziehung zu Jesus Christus, nur da entfaltet sich Gott, nirgendwo sonst anders, nicht einmal in der Schönheit der Natur, sondern allein hier, sagt Barmen. Das gilt zeitlos, ist aber wichtig in Zeiten, in denen, wie ich finde, der Glaube manchmal verschwimmt, verwässert, in denen er sich selbst seiner nicht richtig klar ist, in denen wir selbst manchmal sehr im Ungewissen sind. Es geht nicht darum, dass wir fanatisch werden, sondern es geht darum, dass wir entschlossen sind, dass wir wissen, an wem unser Glaube ankert. Jesus Christus als dem einen Wort Gottes, in dem Gott spricht, das macht ein Wort. Gott spricht am klarsten, am unmissverständlichsten, am deutlichsten und am ergreifendsten in diesem Jesus von Nazareth, der später der Christus genannt wird. Wer also Christ Gottes wahres Wesen erkennen will, wer eine Ahnung von seinem innersten Wesen haben will, der kann nur durch dieses eine Astloch des Zaunes hindurchblicken. Ansonsten, daneben ist Unklarheit, ist Strittiges, ist vermischte Gefühligkeit, ist Vermutung, ist Fehlurteil, ist manches andere, aber nicht Gott selbst. Durch Jesus Christus unmissverständlich, klar und eindeutig. Wobei das nicht ganz einfach ist, Christus zu verstehen. Das ist eine lebenslange Aufgabe. Wir verstehen ihn nur im Nachfolgen, im Gehen hinter ihm her. Christus selbst ist das deutlichste Bild dieses Gottes mit seinem Tun, mit seinem Reden, mit seinem Sterben und Auferstehen. Ihn im Blick zu behalten, das ist die erste Pflicht des Christenmenschen, des Glaubens. An ihm entwickeln wir Urteilsschärfe. An ihm können wir sagen, das geht und das geht nicht. So ist Gott. Er, der Hohe und Erhabene, er lässt sich erniedrigen. Er erleidet den Tod, unseren Tod. Er zahlt das Lösegeld für uns Zahlungsunfähige, damit wir herauskommen aus der Gefangenschaft der Gottesferne. Er zahlt, weil wir blank sind und blank bleiben in dem, was wir aufbringen an guten Werken, an dem, was wir meinen, auftragen zu können. Wir sind blank vor ihm und er zahlt die Zeche. Er tilgt, was wir ihm, uns und dem Leben schuldig bleiben. Und er verwandelt uns in Unschuldige, biblisch gesprochen in Heilige, obwohl unsere Hände schmutzig und unsere Gedanken manchmal fehlgeleitet sind. In seinen Augen verwandelt er uns. Das ist Vergebung. Was wir sind und haben, ist seins und doch für uns gegeben, in unsere Hände gelegt. Fremdes, eigenes. Liebe Gemeinde, wir merken, je länger wir über die Worte unseres Herrn Jesus Christus meditieren, über sein Leben, über sein Sterben und Auferstehen, was er uns gegeben und aufgegeben hat, die Energie seiner Person, seine Kraft liegt tatsächlich in zwei Worten, in dem, was hier geschrieben ist, nämlich in den Worten: Ich bin. Ich bin. Also nicht, ich möchte sein oder ich gebe mir Mühe, sondern Gott hat diese beiden Worte mit allergrößter Vollmacht aufgeladen. Und wir erfahren ihre Kraft und ihre Wirklichkeit und Wahrheit, wenn wir hinter ihm herfolgen. Also ich bin, irrlichtest du umher, so sagt er, ich bin der Weg, dein Weg. Sitzt du Täuschungen auf, bist du irritiert und im Zweifel, weißt du nicht mehr, was du glauben sollst, ich bin die Wahrheit. Stirbst du vor dem Tod schon an seelischer Verkümmerung, an Kleingemachtwerden, an Erlöschen seelischer Kraft, dann höre sein Wort, ich bin das Leben, dein Leben. Bist du eingekerkert in Sorgen und in Gefangenschaft, schlägt dir alles wie Wellen über dem Kopf zusammen, weißt du nicht mehr aus noch ein und glaubst du dich und wähnst dich in einem Gefängnis, so sagt er, ich bin die Tür, deine Tür. Liebe Gemeinde, diese Worte, ich bin, haben Kraft. Kraft, die uns als Gemeinde zusammenhalten. Kraft, die uns als Kirche Glaubwürdigkeit, Überzeugung und Notwendigkeit in unserer Gesellschaft geben. Ich bin. Das haben wir weiterzugeben. Nicht wir sind's. Er ist es. Er hat uns am stärksten und am verborgensten gezeigt, welche Kraft er hat, als man meinte, er ist am ohnmächtigsten, nämlich am Kreuz. Da lehrt er uns, wie Gott Macht versteht, als Macht der Liebe. Darum ist unser Herr der Erniedrigte, den Gott erhöht. Im Nachdenken, liebe Gemeinde, über die Barmer theologische Erklärung hat mich etliches neu angerührt, ins Fragen gebracht, angetriggert, wie man neudeutsch sagt. Und ich hätte Lust, nicht einfach darüber zu predigen, sondern mich mit Ihnen darüber zu verständigen. Was sagt sie dir? Was entnehmen wir heute in unserer Jetztzeit aus diesen Worten? Was für mein treues Gemeindeglied damals erkennbar gewesen war, der jeden Gottesdienst besucht hat, auch wenn er langweilig war und auch wenn er manchmal nicht besonders erbaulich gewesen sein mag, aber er sagte, wir sind versammelte Gemeinde, darum in Gottes Namen komme ich zusammen mit anderen Geschwistern. Was für ihn klar erkennbar gewesen ist, was es nicht einfacher gemacht hat, dass die Nazis einen Herrenmenschen wollten und die Christengemeinde sagte, das ist nicht unser Bild von uns, das ist falsch. Dass die Nazis forderten den Schutz des Volkes vor dem Untüchtigen und Minderwertigen auszuüben, das betraf die innere Mission, die Diakonie. Dagegen hielten die bekennenden Christen ein Christus, der unsere Schwachheit teilt, verbietet jede Sicht vom stolzen Herrenmenschen. Wir sind Geschöpfe mit Brüchen, mit Frakturen, mit Fragmenten und bleiben es. Wir sind Menschen mit Behinderungen, wir sind Menschen, die zurückbleiben. Niemand ist perfekt. Unperfekt sind wir alle. Wo sind heute die Warnlampen, die angehen und uns zu einem Bekenntnis in dieser Richtung herausfordern? Wo haben wir heute zu erinnern, dass Christus es ist, dem wir im Leben und im Sterben zu hören, zu vertrauen und zu gehorchen haben? Der als mehr, der mehr ist als eine Meinung, eine Ansicht oder eine Marotte oder eine Weltanschauung. Nein, der unsere Nachfolge will. Kräftiger Anspruch auf unser Leben, hören wir in der nächsten These. Kräftiger Anspruch auf unser Leben. Gegen alle Ansprüche, die Totalität gegenüber uns beanspruchen, die meinen, dass unser Leben total in anderen Kräften und Machtgefügen gebunden ist, weil alles, was uns ausmacht, dagegen von ihm verliehen ist. Ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn man klare Fronten hat, da die Nazi-Ideologie hier die Kirche, oder ob wir heute in der Zeit in der Kirche merkt, dass ihr Glaube an Bedeutung verschwindet, dass die Kraft unseres Glaubens anscheinend nicht mehr einleuchtet, dass wir selbst nicht mehr auskunftsfähig sind über das, was wir glauben, dass wir als Kirche in der Gesellschaft zunehmend an den Rand gedrängt werden und marginalisiert. Ich weiß nicht, was besser und angenehm ist. Ob ein roter Mitgliedsausweis heute uns mehr Gewissheit verschaffen würde, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, es gibt rote Linien, wo unser Bekenntnis herausgefordert ist. Ich danke so für einen Staat, der eben nicht diktatorisch aufgestellt ist, sondern demokratisch und dessen Demokratie uns allen anvertraut ist, die wir zu schützen haben. Höre ich Begriffe von rechtsextremistischen Parteien, wie die Umvolkung von oben, rassistische Abwertung von Menschen, anderer Hautfarbe, anderer Herkunft, so ist hier, finde ich, für Christenmenschen eine klare Grenze markiert, die uns zum Glaubensbekenntnis herausfordert, dass unser Christus einer ist, der über Grenzen gegangen ist, der den Schwachen nahe ist und der den Menschen geadelt und gewertet und wertgeschätzt hat, der ausgestoßen war. Wenn ich einen gesellschaftlichen Trend beobachte, der zur Selbstoptimierung neigt, wo es sozusagen erstrebenswert ist, besonders schön, stark, gesund, reich und im Ranking ganz oben zu stehen, und ich sehe dann auf die, die immer mehr im Schatten stehen, ist da nicht ein Bekenntnis wieder erforderlich? So frage ich, ob dieses Menschenbild so gottgewollt und gottrichtig ist, wenn es da nicht unseres Bekenntnisses bedarf, dass unser Christus in den Schwachen seine Kraft entfaltet. Wenn ich mit selbstkritischem Blick auf mich und unsere Kirche sehe und in mir selbst eine zunehmende Besorgnis und Angst empfinde, die immer mehr Raum einnimmt, eine Angst vor dem Verlust und dem Kleinerwerden, eine Angst, dass wir alles falsch machen, eine Angst, dass uns Mitglieder stiften gehen und laufen gehen. Es mag gute Gründe geben. Und wir müssen sehr sorgfältig auf die Menschen hören und uns fragen, haben wir den Anschluss ans Leben verloren? Ja, das alles ja. Aber wir dürfen nicht umfallen in das Ausspähen nach Zustimmungswerten. Wir dürfen nicht der Falle von Medien erliegen und sagen, welche Quote erreichen wir eigentlich? Und uns nicht unter den Druck stellen, sondern es gibt Momente, in denen ist Kirche nicht erfolgreich, wird sie nicht gehört und ist Christus nicht im Mittelpunkt. Dann sehe ich, liebe Gemeinde, wie die Barmer theologische Erklärung uns wieder eine Freiheit ermöglicht, eine Freiheit von der Angst, eine Freiheit vom Urteil anderer Menschen, eine Freiheit sozusagen von der Selbstvervollkommnung und der Selbstoptimierung, eine Freiheit, die man hat, weil man an Christus gebunden ist und ihm nachzufolgen versucht. Die Barmer theologische Erklärung erinnert uns daran, ist uns aufgegeben in der Jetztzeit. Jesus Christus, das eine Wort Gottes, dem wir als Mittelpunkt haben und den, zu dem wir zurückzufinden haben, jeden Tag aufs Neue. So erinnere ich mich an die Beerdigung eines Mannes in der Kirchengemeinde Essen-Katernberg, hochbetagter ehemaliger Presbyter, auch er Mitglied der bekennenden Kirche. Sein Sarg stand in jener Kirche im Chorraum. Die Kirche war bis zum Rand gefüllt mit Menschen, die auf seinem letzten Weg ihn begleitet haben. Im Chorraum ganz markant: Jesus Christus ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Das machte Eindruck. Dabei war er ein Mensch, der sehr verschmitzt und mit sehr viel Selbsthumor über sich reden konnte. Unverkrampft war er, fehlerfrei nie, das wusste er, aber in der Sache klar. Die Mitte darf uns nicht verloren gehen. Jesus Christus. Und so sangen wir ein bisschen ein Lied, das wie eine Hymne der bekennenden Kirche wurde: die Gottes Gnad alleine steht fest und bleibt in Ewigkeit bei seiner lieben Gemeinde. Die steht zu seinem Dienst bereit. Solche Lieder stärken. Nicht erst in Zeiten, wenn Diktaturen sind, auch in normalen Zeiten, in denen wir orientierungslos zu sein scheinen. Und es bringt uns zurück in die Freiheit, die wir in der Bindung an Christus haben, in der Nachfolge an den und in den, der alles für uns erworben hat und dem wir alles zu verdanken haben und dem wir versuchen wollen, mit bescheidenen Mitteln zu entsprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Ja, schon mal jetzt. Herzlichen Dank. Wir wollen jetzt miteinander singen. Such, wer da will, ein ander Ziel. Ich muss nur der Regie sagen, ich habe ein Lied unterschlagen gerade. Das singen wir zum Schluss, ganz zum Schluss, nach dem Schlusssegen. Jesus, meine Hoffnung lebt. Das tausche ich jetzt mal intern, aber das passt hier besser. Such, wer da will, ein ander Ziel. Das singen wir jetzt gemeinsam und das andere Lied, das ich unterschlagen habe, nachher zum Ausgang nach dem Segen. Ja, vor dem Fürbittengebet möchte ich schon einmal die Zeit nutzen, um nochmal ein herzliches Dankeschön sagen unserem Superintendenten Stuberg für die Predigt und das Mitnehmen. Wie gesagt, wenn wir uns austauschen wollen, wir haben auch gleich noch die Chance beim Kirchcafé, das eine oder andere auch untereinander ins Gespräch zu kommen. Und vor allem, die Reihe geht ja weiter, die wir ja gemeinsam mit der Kirchengemeinde Burbach und Neukirchen gemeinsam gestalten mit mehreren Angeboten, sodass wir dort sicherlich die nächsten Wochen auch weiter im Gespräch bleiben können. Schon mal jetzt ein Dankeschön an dem Chor. Ihr habt jetzt gleich noch ein Lied nach dem Fürbittengebet. Burn down. Und darauf freuen wir uns auch schon mal jetzt, auch für euren Dienst. Ein herzliches Dankeschön, auch Thilo, fürs Begleiten und alle, die mitgewirkt haben, auch bis an die Technik und alle. Nun zum Fürbittengebet möchte ich Sie bitten, dass wir uns erheben. Ja, guter Vater im Himmel, wir leben auch in schwierigen Zeiten und wir erleben auch im Moment, wie so vieles außer den Fugen gerät in unserer Welt. Schlimm war das auch vor 90 Jahren und wir können uns nur rückwirkend hineindenken in diese Zeit, die dann auch in diesen schrecklichen Krieg endete. Herr, gerade auch in diesen heutigen schwierigen Zeiten mit den vielen Konflikten, Kriegen, Spannungen, auch Spaltungen in unserem Volk, bitten wir dich immer wieder um Orientierung, die du uns auch schenkst. Auch in der barmen Erklärung, die du uns, wo du uns auch vor Augen führst, auch in diesen Bibelworten, wer du bist für uns, Jesus Christus. Und dass du wirklich unverhandelbar bist. Irgendetwas anderes daneben zu stellen, dazu zu stellen, etwas wegzulassen. Hilf uns doch hier immer wieder, als Kirche, als Gemeinden vor Ort, dich in den Mittelpunkt zu stellen, aus dem Ich Bin, was du uns zusprichst, zu leben, ob im persönlichen Leben und im Gemeindeleben, aber auch abzuwehren und wachsam zu sein in einer Zeit, wo auch das immer wieder hinterfragt wird. Hilf auch uns, Klarheit zu haben, wenn Menschen angegriffen werden, diskriminiert werden. Hilf aber uns auch, Mut zu haben zu einem klaren Bekenntnis zu dir, auch in einer Zeit, wo Kirche und Glaube immer weniger eine Rolle spielt für viele unserer Mitmenschen. Herr, wir bringen dir auch die Krisenherden dieser Erde immer wieder neu. Dieser Nacht sind Drohnen und Raketen auf Israel geflogen und wir können nur bitten, dass dort das nicht ganz weiter eskaliert, dieser Krieg, dass es doch zu einem Ende kommen darf. Man mag gar nicht denken, dass man um Versöhnung bittet, aber wir bitten dich da. Auch in der Ukraine, Russland und anderen Krisen, Herden und Kriegen dieser Welt. Für uns als Gemeinde wollen wir bitten, dass du den Mitarbeitertag sich, das am Samstag, unser Miteinander, unser Planen und Weiterdenken auch für die Zukunft. Und auch im Kirchenkreis wollen wir bitten, bei allen Veränderungen, die auch dort anliegen, Herr, sei du mit dabei. Wollen dir nochmal die Trauernden anbefehlen. Wir haben vorhin an Wolfgang Schleich gedacht, aber wir denken auch an manche anderen Familien, die Abschied nehmen mussten in den letzten Wochen und Monaten. Bring sie dir auch. Und so vieles, was wir noch im Herzen haben, bringen wir vor dich in den Worten, die du uns selber gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Platz und bitten den Chor noch. Das heißt gerade, ja, reicht. Gebauter Zugabe gerade. Ja, Bruder Stuberg wird uns jetzt den Segen zusprechen und dann, wie gesagt, ich hatte ein Lied unterschlagen, das singen wir dann praktisch als Abschluss dann, Jesus, meine Hoffnung lebt, und zum Segen, denke ich, erheben wir uns.
Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen. Jetzt nehmen wir noch einmal Platz und singen.